Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Islam heißt Frieden. Gegen diese Aussage des damaligen US-Präsidenten George W. Bush erheben sich immer mehr Zweifel. Bali und Djerba, der Irak und Syrien waren in jüngerer Vergangenheit ebenso Schauplätze islamischen Terrors wie Brüssel, Nizza und Berlin. Weltweit verbreiten Attentäter im Namen des Islam Angst und Schrecken und berufen sich dabei auf den Koran, das heilige Buch für die Muslime. Für den Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Münch steht dagegen außer Frage, erst wenn sich die religiösen Autoritäten des Islam von Terror und Gewalt im Namen Gottes distanzieren, kann der Islam eine Religion des Friedens sein. Diesen Standpunkt und die Thematik Toleranz im Islam erläutert der frühere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und langjährige Berater für Politik und Wirtschaft im muslimischen Land Aserbaidschan im Gespräch mit Anselm Blumberg.
Herzlich willkommen, Professor Münch.
Dankeschön.
Islamistische Terroristen haben in den letzten Jahren in allen Teilen der Welt Terror verbreitet. Welche dieser Anschläge hat Sie besonders persönlich betroffen gemacht?
Also es ist mir gar nicht so leicht gefallen, auf diese Frage eine Antwort zu geben, weil jeder Anschlag natürlich eine Katastrophe ist, aber Sie haben einige ja schon genannt. Nizza war natürlich ein schrecklicher Anschlag, Paris, Brüssel, wobei mich dabei besonders das Attentat in Bataclan, der großen Musikfesthalle, betroffen gemacht hat und natürlich das Attentat in Rouvray, in Saint-Étienne-du-Rouvray, wo ein über 80-jähriger Priester während der Feier der Heiligen Messe im Grunde abgeschlachtet worden ist. Wenn ich das richtig sehe, möglicherweise oder sogar wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, das Attentat, das den ersten Märtyrer in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zur Folge hatte. Aber unabhängig von den Attentaten, mich machen natürlich auch betroffen, wenn zum Beispiel im Iran einer jahrelang einsitzt, wenn in Pakistan wie Asia Bibi 6 Jahre lang einsitzt, jedes Mal eine Verhandlung wieder ohne Ergebnis endet. Sie ist Mutter von 5 Kindern, das oberste Gericht wird bedroht. Auch in Jakarta ist natürlich die letzte Entwicklung bei der Gouverneurswahl ziemlich schlimm gewesen. Und natürlich Berlin, wenn wir an Deutschland denken, lassen wir mal Ansbach und Essen und so weiter beiseite. Aber das Berliner Attentat ist ja in mehrfacher Hinsicht eine große Katastrophe gewesen, bis hin zur letzten Frage der Aufklärung und der Frage, was hätte man, wenn man sorgfältig recherchiert hätte, vielleicht eben doch vorher verhindern können.
Der Friede unter allen Menschen ist im Islam kein Wert an sich. Inwiefern können sich denn Islamisten bei ihren Terroranschlägen auf den Koran berufen?
Na, zunächst einmal wissen wir ja, dass der IS dieses tut, sich ausdrücklich auf den Koran beruft, dass er deshalb die sogenannten Ungläubigen umbringt. Es gibt mehrere Interpretationen des Koran, die eindeutig sagen, im Koran finden wir alles. Wir finden Frieden und Hass, wir finden Versöhnung und das Gegenteil davon. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, den Koran zu interpretieren, sondern die Interpretation des Koran müssen natürlich die Muslime selber vornehmen. Und wir werden ja wahrscheinlich noch zu der Frage kommen, ob sie das tun und wie sie es tun. Also der Koran gibt ihnen in den sogenannten kriegerischen Suren, gibt ihnen dafür eine Legitimation, genauso wie es im Koran auch Suren, die den Frieden betonen, gibt.
Es gibt auch friedliebende Bewegungen im Islam. Wie gehen diese friedliebenden Bewegungen mit diesen Suren an, die Sie gerade besprechen, die Sie gerade ansprechen, Suren, die zum Heiligen Krieg, zum Dschihad aufrufen?
Es gibt unterschiedliche Strömungen. Und die Frage ist natürlich in erster Linie, haben diejenigen, die eine Liberalisierung wollen, haben die eine Chance, dass sie zu Neuinterpretationen von bestimmten Suren im Koranverständnis kommen? Es gibt solche, die sagen, das ist eine völlig andere Zeit gewesen. Mohammed hat im 6. Jahrhundert gelebt. Wir sind etwa 1400 Jahre später. Gibt es eine Chance zu einer solchen Liberalisierung oder werden solche, die dieses vortragen als Absicht, werden die verfolgt? Haben sie eine Chance oder haben sie keine? Zurzeit, das ist meine Bewertung, ist die Chance der liberaleren Muslime zur Veränderung bestimmter Koraninterpretationen ist relativ gering.
Moscheen, Vereine im Westen verhalten sich auffällig ruhig, wenn Islamisten brutal gegen Christen vorgehen. Woran mag diese Zurückhaltung liegen?
Nun, das sind solche, die eben die Suren des Koran über die Verfolgung und Tötung der Ungläubigen ernst nehmen, die sogenannten Ungläubigen, zu denen also alle Nichtmuslime gehören, natürlich in erster Linie die Christen. Und darauf beziehen sie sich und dafür finden sie genügend Belegstellen im Koran.
Sie haben immer wieder in Ihren Vorträgen darauf hingewiesen, dass es gar nicht so leicht ist, pauschale Aussagen über den Islam zu treffen. Inwiefern ist der Islam gar keine homogene Realität?
Wenn wir die regionale Situation nehmen, also die Frage stellen, wo leben denn Muslime? Dann sind sie dominant in Afrika, in Asien. Wenn wir nicht die geografische Antwort suchen, wenn wir in die kulturelle, historisch-kulturelle Situation gehen, dann gibt es unterschiedliche Zweige der Muslime, Salafisten, Sufisten, Schiiten, Sunniten, alle mit abweichenden Zielvorstellungen über die Interpretation des Koran, sodass also der Islam als die homogene Weltreligion nicht bezeichnet werden kann.
Nun richtet sich der Hass der Islamisten nicht nur gegen Christen und andere Nichtmuslime, sondern eigenartigerweise auch gegen Muslime selbst, sogar im Größenverhältnis, sogar in der Mehrheit gegen Muslime selbst. Wie kommt das?
Gut, das sagt man, dass es die Mehrheit ist. Ich habe noch kein empirisches Ergebnis als Bestätigung dafür gefunden. Aber unabhängig davon lassen wir es mal so stehen, dass es die Mehrheit ist. Das ist eben genau die Auseinandersetzung, die wir vorhin besprochen haben, dass es eben unterschiedliche Interpretationen der Koransuren gibt, solche, die verstärkt die Friedlichen in den Vordergrund stellen und andere, die die Kriegerischen in den Vordergrund stellen, was ja auch eine historische Begründung erfährt durch das Leben von Mohammed.
Das Verhältnis von Islam und Gewalt beschäftigt uns heute bei Weltkirche aktuell. Unser Gesprächsgast zum Thema ist der ehemalige Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Münch.
Sprechen wir nun noch über die Rolle der Frau im Islam. Es gibt ja im Islam kein weltweites Lehramt wie in der katholischen Kirche, die also direkte Vorgaben machen für alle Muslime auf der ganzen Welt, sondern die einzige Quelle für Glaubens- und Sittenfragen im Islam ist eigentlich der Koran. Welche Rolle misst also der Koran der Frau gegenüber dem Mann zu?
Ich habe vorhin schon einmal darauf hingewiesen, dass wir ein Lehrbuch in Anführungsstrichen interpretieren, was vor etwa 1400 Jahren entstanden ist, wenngleich es ja genügend historische Belege dafür gibt, dass es eigentlich sehr viel später entstanden ist als zu Lebzeiten von Mohammed. Mohammed ist im 7. Jahrhundert gestorben, ist 577 oder 72 geboren. Also lassen wir mal die Feinheiten über diese Frage, wann genau das Entstehungsdatum des Koran ist. Nur, er ist in jedem Falle entstanden in einer Zeit, in einer Region, in der das Bild der Frau ein völlig anderes war, als wir das Bild der Frau heute, zumal im mitteleuropäischen Raum, sehen. Die Frau hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Die Frau war dem Mann untertan. Sie hatte dem Mann zu dienen. Deshalb gab es ja und gibt es immer noch die Zwangsverheiratungen. Es gibt die Bestimmungen, welchen Ehepartner eine Frau zu nehmen hat. Wenn sie nicht gehorcht, gibt es Ehrenmorde. Wir haben ja einige erlebt, sogar in Deutschland. Es gibt natürlich darüber hinaus auch in der ganzen Rechtsetzung im Islam gibt es eine unterschiedliche Behandlung zwischen Mann und Frau. Also eine zum Beispiel Zeugenaussage einer Frau ist sehr viel weniger wert als die eines Mannes. Ich glaube, eine Frau muss sie mit drei anderen aufwiegen, um gleichzuziehen mit der Aussage eines Mannes. Sie ist im Erbrecht zweitrangig. Sie hat nicht dieselben Rechte, im Sozialrecht nicht. Ein Mann kann bis zu vier Frauen im Islam nehmen. Auch das ist ja eine eigenartige Situation. Und genau da gibt es eben auch die Auseinandersetzung. Also ist es nicht wirklich an der Zeit, dass wir aufgrund der Geschichte, in der der Koran entstanden ist, dass wir bestimmte Auslegungen des Koran verändern? Oder müssen wir alles so beibehalten, wie es aus dem Verständnis der Zeit heraus gewesen ist?
Linke Politiker äußern sich ja sehr optimistisch, dass die Integration von Muslimen in die deutsche Gesellschaft ganz reibungslos sich vollziehen lässt, auch in der Zukunft. Welche kulturelle Prägung von Muslimen sind denn nicht kompatibel, definitiv nicht kompatibel mit der Kultur in Deutschland?
Zunächst einmal ist das Menschenbild eines Muslimen ein völlig anderes als das eines Christen. Das Verständnis von Menschenrecht und Menschenwürde ist ein völlig anderes. Das Gottesverständnis ist ein völlig anderes. Muslim zu sein heißt, sich Allah zu unterwerfen. Christ zu sein heißt, die Liebe Gottes anzunehmen und selbst zu beantworten und anderen Menschen entgegenzubringen. Wir haben im Ruhrgebiet, zum Beispiel in Essen, haben wir fast 200 Nationen, die im Ruhrgebiet leben. Es ist unglaublich leichtfertig zu sagen, wir schaffen das, einschließlich der Integration. Die schaffen wir natürlich nicht, weil das kulturelle Verständnis auch ein völlig anderes ist. Die Versprechungen, die man zum Beispiel islamischen Flüchtlingen gemacht hat, die sind ja überhaupt gar nicht zu verwirklichen, was die Wohnsituation betrifft, was die Arbeitsplatzsituation betrifft. Jeder hat am dritten Tag spätestens eine hübsche, blonde deutsche Frau oder was auch immer ihnen von Schleusern und anderen versprochen worden ist. Das geht alles nicht und wir haben vorhin davon gesprochen, dass die Historie, die Kultur, die Stämme, das, was man aus den Regionen halt anders praktiziert hat, sehr unterschiedlich ist. Natürlich müssen wir uns bemühen, eine Integration zu schaffen. Aber zu behaupten, dass das ein leichtes Unternehmen ist und dass wir das sozusagen zu 100% einlösen können, ist einfach eine Unwahrhaftigkeit, die man den deutschen Bürgern vorträgt, die man aber nicht einhalten kann.
Sie haben vorhin es angesprochen, dass Islam Unterwerfung heißt. Muslime sind Unterworfene gegenüber dem Willen Allahs. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser devoten Haltung gegenüber der Religion, was zum Beispiel Kritik oder Selbstkritik der Muslime angeht?
Also ich denke, dass ganz wichtig ist, dass wir zunächst einmal darauf hinweisen müssen, dass Religion im Islam keine Privatsache ist. Dass Religion vom Verständnis von Staat und Gesellschaft nicht zu trennen ist. Religion, Staat, Gesellschaft, Politik gehören im Islam immer zusammen. Immer ist damit verbunden der Machtanspruch im Islam. Wir haben davon gesprochen, dass das Menschenbild, die Frage der Menschenwürde, unterschiedlich ist. Insofern, Sie können die Unterwerfung eines Muslimen, von der er nicht einmal weiß, was heißt denn das sehr konkret? Reicht das aus, so wie er lebt, um ins Paradies zu kommen, das ihm versprochen ist? Übrigens gesichert, versprochen nur durch den Dschihad, wenn er ihn praktiziert. Ansonsten nicht automatisch versprochen. Gut, uns ist die Seligkeit nach dem irdischen Leben auch nicht automatisch versprochen. Wir haben auch unsere Bedingungen, aber die Bedingungen laufen sozusagen nach dem Grundgesetz der göttlichen Liebe, was etwas völlig anderes ist. Und insofern sehen wir hier sehr deutlich Unterschiede bis hin zu der Tatsache, dass der Islam eine eigene Charta der Menschenrechte 1990 unterzeichnet hat. Er hat nicht die international anerkannte Charta der Menschenrechte von 1948 unterzeichnet, sondern eine eigene 1990. Insofern sehen wir auch daran deutlich, dass es ein unterschiedliches Verständnis gibt.
Der Islam hat eine politische Dimension, das ist ganz offensichtlich. Welches politische Ziel verfolgt der Islam?
Der Machtanspruch. Der Islam verbindet das, was er im praktischen Leben den Menschen vorgibt, immer mit einem Machtanspruch. Weil er sich im Gehorsam gegenüber Allah verpflichtet sieht. Und deshalb versucht er natürlich auch, immer diesen Gesetzen zu folgen. Und insofern ist die Annahme der vollen Integration auch in einer Demokratie, die ist natürlich illusorisch, weil Demokratie und Machtanspruch des Islam nicht miteinander kompatibel sind.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem Thema Islam und Gewalt. Ja, liebe Zuhörer, Sie wissen es alle längst, immer mehr Menschen, vor allem muslimischen Glaubens, strömen aufgrund der Bürgerkriegssituationen im Nahen Osten, aber auch aus anderen Gründen und auch aufgrund einer nicht abgestimmten EU-Flüchtlingspolitik hier zu uns nach Deutschland. Viele von ihnen haben aufgrund ihrer Kultur oder Religion eine andere Einstellung zur Gewalt, als wir das hier bei uns gewohnt sind. Aber das ist natürlich eine grundlegende Frage für die Integration dieser Menschen. Wenn diese gelingen soll, dann muss geklärt sein, ja, wie hast du es denn mit der Gewalt? Wie stehst du zu Gewalt? Bist du bereit, die hier herrschenden Gesetze zu akzeptieren? Diese und weitere Fragen erläutert mein Kollege Anselm Blumberg heute mit dem Politikwissenschaftler und ehemaligem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Werner Münch.
Professor Münch, Sie sind überzeugter Katholik. Was halten Sie als Katholik von der Behauptung, die immer mehr Mode wird, dass Christen und Muslime im Grunde genommen an denselben Gott glauben?
Wenn Sie eine klare Antwort haben wollen, egal wer dieses behauptet hat, ich kenne natürlich einige auch aus dem kirchlichen Raum, die dieses behauptet haben, diese Aussage ist einfach Unsinn. Es ist sowohl der Islam als auch das Christentum eine je monotheistische Religion, aber ich sage Ihnen mal einige Unterschiede. Im Unterschied zum Christentum, zum katholischen Christen, erkennt der Muslim nicht die Dreifaltigkeit an. Jesus Christus ist nach deren Vorstellung nicht der Sohn Gottes. Die Mutter Gottes wird nicht als die Mutter von Jesus Christus anerkannt. Also wir sind ja nun bei wesentlichen Unterschieden, die wir damit offenlegen. Und dann, unabhängig von der Frage, ist es eine monotheistische Religion, ja oder nein, zu behaupten, dass wir denselben Gott anbeten, die stimmt einfach nicht. Und ich würde manchen auch empfehlen, bevor sie solche Aussagen machen, vielleicht mal das eine oder andere vernünftige Buch zu lesen, damit sie da in den Aussagen etwas präziser und korrekter werden.
Professor Münch, Sie waren viele Jahre Berater für Politik und Wirtschaft in Aserbaidschan, einem muslimisch geprägten Land. Welches Bild haben Sie aus eigener Anschauung vom Islam dort gewonnen?
Also diese Frage führt in der Antwort wieder zurück eigentlich auf eine schon vorher gestellte Frage und Antwort bezüglich der Unterschiede im Islam. Ich war einige Jahre in Aserbaidschan und war vorher noch mehrere Jahre als in Aserbaidschan in Bulgarien. Sowohl in Bulgarien als auch in Aserbaidschan leben die Religionen friedlich nebeneinander. Ich bin in Aserbaidschan und auch in Sofia in Bulgarien in Moscheen gewesen. Ich bin in einer Kirche gewesen, in denen katholische Gottesdienste stattgefunden haben. Ich habe denen in der Zeit ein paar Fotografien von Papst Benedikt geschenkt, die große Freude ausgelöst haben dort. Ich bin natürlich auch in jüdischen Gotteshäusern gewesen. Es hat dort keine Probleme gegeben. Ich habe in Aserbaidschan keine verschleierte Frau auf der Straße in den ganzen Jahren gesehen. Ich sage damit nicht, dass es nicht von heute auf morgen sich ändern kann. Wir haben das in einigen Teilen der Welt erlebt. Ich habe vorhin schon einmal Jakarta in Indonesien erwähnt. Da ist eigentlich plötzlich in einem Land, in dem wir von gewalttätigen Auseinandersetzungen nichts gehört haben, hat sich plötzlich die Situation geändert mit falschen Behauptungen gegen den Amtsinhaber, Gouverneur in Jakarta. Wenn ein Muslime einen Christen wählt, dann kann er nicht nach den Gesetzen des Islam beerdigt werden. Der Koran verbietet es, einen Nicht-Muslim zu wählen. So wurde behauptet, so wurde die Propaganda geführt in Jakarta. Also daran sehen wir, dass natürlich durch eine Radikalisierung die Ausgangssituation sehr schnell verändern kann. Und insofern sind die Zustandsbeschreibungen eigentlich immer nur Momentaufnahmen.
Professor Münch, eine letzte Frage habe ich noch an Sie. Muslime haben ja keine Möglichkeit, den Islam per Definition zu kritisieren. Sie sind Unterworfene, haben wir heute schon besprochen. Sie sind Christ, Sie haben einen kritischen Verstand und hinterfragen dann schon in einem oder anderen Punkt den Islam. Was würden Sie dem antworten, der Sie als islamophob bezeichnet wegen Ihrer Kritik am Islam?
Also der Vorwurf ist mir natürlich bekannt, der ist schon öfter erhoben worden, wie gegenüber vielen anderen auch. Ich frage immer zunächst einmal, was er unter Islamophobie versteht. Er möchte mir den Begriff mal definieren. Und je nach Definition gebe ich ihm dann meine Antwort. Wenn er sagt, ich verstehe Islamophob so, dass man am Islam keine Kritik üben darf und wenn man es tut, dann ist man Islamophob, dann werde ich ihm sagen, du hast die Garantie, dass ich es weiter bleiben werde. Wenn er Islamophob anders definiert, dass man grundsätzliche Aversionen gegen jeden Moslem hegt, dass man die Religion ablehnt, dass man nicht in Toleranz einer anderen Religion begegnet, dann ist die Definition natürlich eine völlig andere, die ich für mich auch ablehne. Nur Toleranz hat ihre Grenzen. Toleranz heißt Verständnis haben für den anderen Standpunkt. Toleranz heißt den anderen anhören und zu versuchen, seine Begründungen für bestimmte Dinge zu verstehen. Toleranz heißt aber nicht, seinen eigenen Standpunkt aufzugeben. Und Toleranz heißt schon überhaupt nicht, Intoleranz zu dulden. Und im islamischen Raum haben sehr viel mehr Muslime eine Phobie gegen Nichtmuslime, als Christen eine Phobie gegen Muslime haben. Das sieht man übrigens ja auch an der großen Zahl derjenigen, die heute noch antisemitische Positionen im Islam vertreten. Koopmans hat, ein Soziologe am Berliner Institut, hat darüber mehrere Studien veröffentlicht. Man sieht es an der Einstellung zur Homosexualität des Islam. Also ich kann mit dem Vorwurf der Islamophobie kann ich recht gut umgehen, aber ich verlange immer zuerst, dass man mir sagt, was der Fragesteller darunter versteht.
Ganz herzlichen Dank, Professor Münch, für Ihre Darlegungen über den Islam und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München.
Gern geschehen.
Das war Weltkirche aktuell. Über die Gewaltfrage im Islam haben wir heute gesprochen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt und Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Münch. Eine Faltblatt-Reihe zum Thema Islam, die sich zum Ziel gesetzt hat, aufzuklären, können Sie beim Hilfswerk Kirche in Not bestellen, ebenso wie eine achtteilige TV-Reihe mit dem Islamwissenschaftler, Vatikanberater und Orientalisten Pater Samir Khalil Samir. Bitte wenden Sie sich bei Interesse einfach an das Hilfswerk Kirche in Not. Ich denke, die Telefonnummer ist bekannt, ich nenne sie Ihnen aber trotzdem nochmal 089 für München. 6424888 und die 0. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Sonntag.